Ja, ich fand jetzt die vielen Berichte heute total schön, weil das ist das, worum es in meiner Predigt geht, um die ungeteilte Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit, die wir auf Gott richten und was dadurch in unserem Leben passieren kann. Wir haben das gehört, wie Gott Wunder tut, wie Gott Grenzbeamten Augen verschließt, wie Gott wirkt in unserem Leben. Und das passiert, wenn wir unser Herz auf Gott ausrichten. Und ich möchte heute mit euch erst so einen Blick in den ersten Teil der Bibel werfen, was Gott so sagt, was passiert ist, und dann uns anschauen, was hat es mit uns zu tun. Und ich fange an mit einer Bibelstelle, die ist, das ist die eine sehr, sehr, sehr bekannte und eine sehr wichtige, und die wurde auch vom Franz schon zitiert heute. Das fand ich auch schön, weil man kann es nicht oft genug hören. Gott spricht zu Israel: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du hast. Und Jesus nennt das Gebot das wichtigste Gebot, das Gott jemals den Menschen gegeben hat. Und deswegen können wir es nicht oft genug hören. Und man kann vielleicht sagen, na ja, Gott hat es damals dem Volk Israel gesagt, was hat es mit mir zu tun? Aber zum einen, Jesus sagt, es ist das wichtigste Gebot, das wir befolgen können. Und Gott sagt es zum Volk Israel, dieses Gebot, nachdem er einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Gott hat sich Israel ausgesucht, hat es aus Ägypten rausgeführt und hat gesagt, Israel, mit dir schließe ich einen Bund und hier sind meine Spielregeln. Hier sind meine Gebote, hier sind meine Gesetze. Halte dich da dran und dann wird es dir gut gehen. Gott schenkt so eine Verheißung mit dazu. Er sagt, wenn du dich an das hältst, was ich dir sage, dann wird es dir gut gehen, dann werde ich dich segnen. Und das sagt er an vielen Stellen. Und ich zitiere euch mal aus, wo steht's da? 5. Mose 6, Vers 3, also kurz vorher, da sagt Gott, höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, also sie, die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Und als ich in der Bibel geblättert habe, um diese Stelle zu suchen, da bin ich öfter drüber, da habe ich es, also in meiner Bibelkonkordanz, es kommt oft vor, Gott sagt immer wieder, halte meine Gebote und ich werde dich segnen. Halte meine Gebote und es wird dir gut gehen. Und das ist eben das Gesetz mit Israel, der Bund mit Israel, der hat auf diesen Gesetzen beruht. Da ging es um, halte die Gesetze, es wird dir gut gehen. Und für uns gilt was anderes, dazu komme ich später. Eben, und wir finden es öfter in der Bibel. Und es ist doch ein guter Grund, in diesem Bund mit Gott zu bleiben. Israel hätte eigentlich allen Grund gehabt zu sagen, wenn ich das tue, dann geht's mir gut. Na, dann mache ich das doch. Das wäre so von der Ferne betrachtet das Allerlogischste. Aber was ist passiert, wenn wir einen Blick in die Geschichte von Israel werfen, also in der Bibel, dann sehen wir, was die Könige in Israel und Juda gemacht haben mit dem Tempel, mit dem Ort, wo Gott angebetet werden soll, wo Gott gesagt hat, hier wird mein Name wohnen, hier sollt ihr mich anbeten, das ist mein heiliger Ort. Was hat das Volk damit gemacht? Haben die Könige von Juda sich an den Bund gehalten? Haben sie den Tempel reingehalten? Es ist ein Auf und Nieder mit diesem Volk gewesen, wie wir nachlesen können in der Bibel, im Buch der Könige und im Buch der Chroniken. Auf und Nieder, Erweckung und Abfall und wieder Erweckung und wieder Abfall von Gott. Und es ist eben, genau, manche Könige taten, was dem Herrn missfiel. Die haben sich von Gott abgewendet, haben gesagt, ich habe gehört, die anderen beten anderen Gott an, dann stelle ich da noch einen Altar dazu, den Gott finde ich auch ganz nett, stelle ich noch einen Altar dazu. Und sie haben sich verschiedene Altäre gebaut und verschiedene Götter angebetet, haben geschaut, was ist modern, was machen die anderen, was kann ich mir abgucken. Und so ist ihr Herz immer weiter von Gott weggekommen und aus seinen Geboten, hat sich von seinen Geboten entfernt. Vielleicht waren auch Zweifel dabei, na, Gott sehe ich ja nicht. Vielleicht baue ich mir lieber einen Gott, den ich sehen kann, den ich anfassen kann, wo ich weiß, wofür er zuständig ist, der Gott der Fruchtbarkeit und der Gott des Krieges und der Gott davon. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht immer auf einmal gegangen ist, dass es nicht immer eine bewusste Entscheidung war, sondern dass es so schleichend gegangen ist. Eben, dass noch ein Altar zu dem anderen dazugebaut wurde und es reicht aber ein anderer Gott und der Tempel ist entweiht. Und die Könige haben wahrscheinlich vergessen, dass Gott auch gesagt hat, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet niemanden anderen neben sich. Das sagt Gott in auch öfter an vielen Stellen. Eine zitiere ich euch hier in 2. Mose 20, Vers 5. Da sagt Gott zum Volk Israel: Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und jetzt könnte man sich denken, na ja, ist schon sehr vermessen, dass man nur einen Gott haben darf. Aber so ist der Bund, unter den Bedingungen hat Gott den Bund geschlossen. Und ein bekannter Bund, den wir kennen, das ist die Ehe. Das ist auch ein Bund, den zwei Leute miteinander schließen und eingehen. Und sie stellen auch die Spielregeln auf. Keiner darf fremdgehen. Und da ist nicht, na ja, ich habe nur der einen Frau hinterhergeschaut. Ich habe nur den einen Mann geküsst, stell dich nicht so an. Nein, Fremdgehen ist Fremdgehen. Und da ist es nicht vermessen zu verlangen, nein, wir haben uns versprochen, dass wir uns treu sind. Und da geht kein anderer. Nicht einer, das ist schon zu viel. Einer ist schon zu viel. Und wenn zwei Parteien einen Bund schließen, dann müssen sich beide dran halten. Gott hält sich an seinen Teil und das Volk Israel ist leider unter den Königen immer wieder, hat sich anders entschieden. Und einige Könige, die geherrscht haben sich anfangs an Gottes Gebote gehalten. Die hatten einen guten Willen, haben gesagt, ja, ich will Gott nachfolgen, ja, ich halte den Tempel rein. Und Gott hat ihnen Erfolg geschenkt und Gott hat ihnen Wohlstand geschenkt. Und dann sind sie abgedriftet. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen vom König Usia. Das steht in 2. Chronik 26, Vers 4 und 15. Also der König Usia war das. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasja getan hatte. Also er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er war auf einem guten Weg. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Gott hat ihn groß gemacht. Gott hat ihm geholfen. Gott hat ihn unterstützt. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Das war ein Dienst, der war den Priestern vorbehalten. Das durfte der König nicht machen. Er ist hochmütig geworden. Und dann hat er sich gegen Gott gewandt. Das ist auch passiert. Und wieder andere Könige taten, was recht war in den Augen des Herrn, und Gott war mit ihnen. Und sie sind diesen Weg gegangen bis zu ihrem Tod. Der wohl berühmteste ist der König David. Auf den wird immer wieder Bezug genommen. David, der Freund Gottes, David, der auf Gott gehört hat, der seine Gebote gehalten hat. Das ist der berühmteste. Dann gab es aber auch noch den König Hiskia und den König Josia und noch mehrere andere. Lest euch das mal durch, das ist spannend, diese Wege zu verfolgen. Und was ich interessant fand, wo ich das gelesen habe, als die Könige, die sich wieder Gott zugewendet haben, nachdem diese Phase des Abfalls war, gab es welche, die sich Gott zugewendet haben. Und ihre erste Tätigkeit war immer, den Tempel sauber machen, die fremden Altäre zerstören, die Götterbilder von ihren Sockeln stoßen, damit die nicht mehr da sind, damit Gott, der Herr, alleine angebetet wird. Sie haben den Tempel wieder geheiligt und haben dort die Anbetung wieder eingeführt, dass die Priester die Loblieder singen, dass nur Gott angebetet wird und niemand anders. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Wenn der König und das Volk ihn angebetet haben und ihm allein die Ehre gegeben haben, dann hat er das Volk gesegnet. Er hat ihnen Wohlstand geschenkt, er hat ihnen Frieden geschenkt, er hat ihnen Siege über die Feinde geschenkt. Und wir reden jetzt so über diese alten Könige und was die getan haben. Aber die Frage ist ja, was habe ich heute davon? Was kann ich davon lernen? Was hat das mit mir zu tun? Und diese Könige und das Beispiel von dem Volk, sein Werdegang, das kann uns als Beispiel dienen. Wie will ich es tun? Wie will ich es nicht tun? Was sind die Folgen von meinem Handeln, wofür ich ja die Entscheidung treffe? Und wie ist Gottes Reaktion darauf? Es ist ja so, der Tempel ist zerstört worden, der steht nicht mehr und ist auch nicht wieder aufgebaut bis jetzt. Und Jesus hat ja völlig andere Voraussetzungen geschaffen. Jesus hat gesagt, dein Herz ist der Ort, wo du Gott anbetest. Das ist nicht mehr an irgendwie einen bestimmten Ort gebunden, sondern dein Herz. Das Gute ist, mein Herz habe ich immer dabei. Da muss ich nicht irgendwo hingehen, sondern mein Herz habe ich immer dabei. Und Jesus hat auch gesagt, es hängt nicht mehr dran, dass du einzeln auf die Gesetze achtest und nur wenn du die Gesetze hältst, stehst du in meinem Bund. Sondern Jesus hat gesagt, hab mich lieb, nimm mich als Retter an. Und dann stehst du unter meinem Bund, wie das Bild ist, die Ruth vorher gesagt hat, das Kreuz, von dem der Lichtstrahl runtergeht. Du stehst unter dem Kreuz, du musst nicht immer Angst haben, so, oh, bin ich jetzt draußen, bin ich nicht draußen. Solange du auf Jesus schaust, bist du in seinem Bund. Auch wenn du da eine Menge Müll mitbringst, Jesus verstößt dich nicht. Solange du zu ihm kommst, verstößt er dich nicht. So, und wie ist es jetzt mit unserem Herzen? Wie ist es der Ort, an dem die Anbetung Gottes stattfinden soll? Ist mein Herz ungeteilt bei Gott? Oder passiert es vielleicht auch, dass ich da ab und zu so kleine Nebenschauplätze einrichte? Ich habe euch das mal so veranschaulicht. Manchmal ist es so, schleichen sich so Gedanken ein, dass ich mir denke, ja, ich vertraue Gott, Gott hat den ersten Platz in meinem Leben, aber wenn es um irgendwie meine Gesundheit geht, dann frage ich meinen Arzt. Wenn es um eine Operation geht, die ich machen soll, frage ich meinen Arzt und Gott kümmert sich um was anderes. Dabei, oder dass ich sage zum Beispiel, ja, mein beruflicher Werdegang, um den kümmere ich mich und um das andere kümmert Gott sich. Dann baue ich schon so kleine andere Altäre, sage ich ja, meine Bildung, mein Arzt, mein Geld. Vielleicht setze ich da mein Vertrauen gar nicht so ungeteilt auf Gott. Es ist interessant, sich da mal zu prüfen, was gibt mir Sicherheit im Leben? Worauf setze ich mein Vertrauen? Wer ist die letzte Instanz, den ich frage? Wenn ich Entscheidungen treffen muss, ist Gott die letzte letzte Instanz, die ich frage? Ich sage nicht, dass Ärzte schlecht sind und Finanzberatung, überhaupt nicht, das ist super. Aber bevor ich dann was mache, ist es wichtig zu fragen, und Gott, siehst du das auch so? Soll ich das machen? Ist das mein Weg? Immer Gott an oberster Stelle setzen. Oder die Gesellschaft ist ja auch so eine Sache. Ja, alle machen das so. Das ist halt jetzt der Zeitgeist. Das wird jetzt so gemacht. Aber lass dich nicht irreführen. Nicht alles, nur weil es alle machen, das sage ich meinen Kindern ganz oft, nur weil es alle machen, ist es nicht richtig. Du musst selber nachdenken, musst selber deine Entscheidung treffen und nicht schauen, was machen die anderen und dann mitlaufen. Das ist immer eine schlechte Idee. Man kann sich inspirieren lassen, aber triff deine Entscheidung selber und frag Gott davor. Und wir sind ja eine Gemeinde, wir haben keinen Pastor, sondern wir sind alle gemeinsam die Gemeinde. Da ist es, denke ich, auch wichtig, dass wir uns gegenseitig auch aufeinander schauen, dass wir Gott fragen und gemeinsam diesen Weg gehen. Früher war es ja auch so, ein Priester tritt vor Gott ein, ein Priester bringt die Opfer da und man selber hatte gar nicht so viel Handlungsspielraum. Aber Jesus hat uns die Erlaubnis gegeben, wir dürfen selber vor Gott kommen, wir dürfen ihn selber fragen. Und das ist was Wunderbares und davon sollten wir Gebrauch machen, dass wir nicht andere irgendwie vorschieben, sondern selber unsere Entscheidungen in die Hand nehmen. Und Gott ist immer noch ein eifersüchtiger Gott. Gott hat ja seinen Charakter nicht geändert. Wenn da in den Mosebüchern steht, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, heißt es für uns nicht, ja, damals, da war Gott noch sehr eifersüchtig. Nein, Gott ist immer noch eifersüchtig und er will mein ganzes Herz. Er will nicht nur Teile davon oder einen Hauptteil und ein paar andere Teile habe ich woanders irgendwie, sondern Gott will mein ganzes Herz. Er ist immer noch eifersüchtig. Und dabei geht es nicht darum, dass wir Angst haben vor Gott oder Dinge vor ihm verstecken oder was heimlich tun. Weil wenn wir ernsthaft drüber nachdenken, wissen wir, das geht nicht. Ich kann nichts heimlich vor Gott tun. Und es ist auch gar nicht das, was ich euch jetzt irgendwie weitergeben will. Sondern es ist so, Gottes Herrlichkeit ist so groß und seine Liebe zu dir ist so groß, dass es das Beste ist, was du tun kannst. Zu sagen, ja Gott, mein ganzes Herz hast du. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Und es gibt in der katholischen Liturgie so schöne Wechselgesänge zwischen Gemeinde und Priester vorne. Und ich hatte den im Ohr, wo es heißt dann, erhebet die Herzen. Wer weiß, was die Gemeinde antwortet? Wir haben sie beim Herrn. Genau, und das finde ich so schön. Wir haben sie beim Herrn, unser Herz. Und wenn ich das sagen kann, wenn ich das in meiner Gewissheit sagen kann, mein Herz ist beim Herrn, wie wunderbar. Das gibt mir Sicherheit. Gott gibt mir Ruhe in mein Herz und Geborgenheit in seiner Liebe. Und so kann ich mein Leben gut leben. Weil Die Frage ist ja immer, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich Gott mein ganzes Herz gebe? Gott verspricht mir, ich habe das ewige Leben. Und es ist wunderbar. Ein Platz in Gottes Gegenwart, ein Platz in seiner Herrlichkeit in der Ewigkeit. Wunderbar. Das ist so schön. Aber ich lebe ja jetzt. Ich will ja auch jetzt was davon haben. Und Gott verspricht mir, er wird mir seine Liebe schenken. Er wird mir Sicherheit geben. Er wird mich führen auf seinem Weg. Er wird mir Wege zeigen, wie ich gehen kann. Und er wird für mich kämpfen. Er wird Dinge für mich ebnen. Wenn ich ihn an die erste Stelle stelle und ihm vertraue und ihn anbete, dann wird er Wege für mich schaffen, zu denen ich gar nicht fähig bin. Wo meine Grenzen zu Ende sind, da ist Gottes Kraft noch lange nicht zu Ende. Da geht's weiter. Und ich möchte euch von zwei so ganz klassischen Wundern erzählen, die in der Bibel stehen, wo einfach Anbetung und Lobpreis die Welt verändert haben. Das eine ist Paulus und Silas im Gefängnis. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte, können wir in Apostelgeschichte lesen, habe ich jetzt keinen Bibelvers dazu. Sitzen im Gefängnis, sind gefesselt, können wirklich nichts mehr machen und man könnte denken, Geschichte zu Ende. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Sie loben Gott, sie preisen Gott im Gefängnis und Gott schickt ein Erdbeben und das Gefängnis stürzt ein und sie werden in Freiheit entlassen. Das passiert durch Anbetung. Gott verändert Dinge. Das andere ist Jericho, wo das Volk Israel Jericho eingenommen hat. Und da gibt's viele Geschichten, wie Gott Krieg geführt hat. Das Volk Israel sollte ohne zu kämpfen um Jericho rumziehen, Gott anbeten. Die Priester sollten die Schofare blasen. Und am siebten Tag sind die Mauern einfach eingestürzt, weil sie nicht aufgehört haben, Gott zu loben und Gott die Ehre zu geben. Und sie haben vertraut. Und ich glaube, es gehört ganz schön viel dazu, 7 Tage lang immer das Gleiche zu tun, sich zum Gespött zu machen. Aber sie wurden reich dafür belohnt. Gott hat für sie gekämpft. Gott hat die Mauern eingestürzt. Und das macht er auch heute noch. Gott ändert auch heute noch Umstände. Gott ändert Herzen. Und Gott lässt uns nicht allein. Wenn wir ihn an erste Stelle setzen, wenn wir ihm vertrauen, dann lässt Gott uns nicht allein. Und ich habe vor kurzem habe ich mit meinem Mann gesagt, ja, wir wollen jetzt jeden Abend zusammen beten für unsere Kinder. Und dann habe ich so gemeint, naja, jetzt haben wir es ja gemacht. Gott, müssen wir jetzt wirklich, also reicht doch, also jetzt können wir uns um andere Dinge kümmern. Und Gott hat zu mir gesagt, nein, jeden Abend, mach weiter. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, aber Gott, du kennst doch mein Herz. Ich habe es dir gesagt, ist es nicht gut? Und er hat gesagt, ja, ich kenne dein Herz, hat Gott zu mir gesagt. Ich kenne dein Herz, aber kennst du dein Herz? Weißt du, wo du wirklich stehst, wie wichtig es dir ist, für was du dich einsetzt? Bleib an dem Thema dran, bete weiter. Und deswegen ist es manchmal, glaube ich, ein Grund, warum wir manchmal an Themen dranbleiben, warum wir öfter für Themen beten. Und es reicht nicht zu sagen, ja, Häkchen dahinter, ich habe dafür gebetet. Manche Themen brauchen mehr, weil Gott uns unser Herz zeigen will, wie sehr wir ihm vertrauen. Ob wir wirklich dranbleiben, ob wir unsere Hoffnung auf ihn setzen oder doch auf andere Sachen. Und wir sind ja nicht allein eben. Gott lässt uns nicht allein mit unserem Herzen und Gott lässt uns nicht allein mit den Umständen. Und in Johannes 14, Vers 26, da verspricht uns Jesus, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist erinnert uns an Dinge, der Heilige Geist lehrt uns, er lehrt uns, wie wir beten können, er lehrt uns, wie wir leben können und es ist wunderbar. Und wir tun gut daran, ihn um Rat zu fragen, wir tun gut daran, ihn mit reinzunehmen und unsere Hoffnung auf ihn zu setzen. Genau, und wenn wir Gott anbeten, dann ist es ja so, dass wir nicht nichts tun. Wenn wir Gott anbeten, dann schaffen wir in der unsichtbaren Welt, stellen wir die Hierarchien richtig dar. Wir stellen Gott auf den ersten Platz. Wir stellen Gott über uns, wir stellen Gott über die Umstände. Und dann werden sich Dinge verändern. Dann werden wir uns verändern, dann wird Gott Umstände verändern und die Welt wird sich verändern, weil Gott durch uns wirkt. Und wenn es um unser Herz geht, ist es ja auch wichtig, dass wir sagen, ja Gott, wo ist in meinem Herzen noch Platz für anderes? Manchmal erkenne ich es nicht. Und in Psalm 139 steht dieser wunderschöne, ich nenne es jetzt ein Gebet, weil es ist eine Bitte an Gott. Da heißt: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und es ist nicht, um uns Angst zu machen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich irgendwie abgewichen? Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, Gott mein Herz hinzulegen, die Sachen mit unter das Kreuz zu bringen und dann auszubreiten vor Jesus und sagen: Jesus, bitte führ mich auf deinem Weg. Ich will mit dir gehen. Und wenn wir das machen, dann wird uns Gott zeigen, wo der Weg entlang geht. Er wird uns zeigen: aber gib mir den Teil aus deinem Leben auch noch. Schenk mir das auch noch. Vertrau mir auch in dem Bereich von deinem Leben. Und das Beste, was wir tun können, ist Gott anbeten, Gott an den ersten Platz stellen. Und dann werden sich Dinge verändern. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Genau, wer mag, darf aufstehen. Und dann wollen wir uns Zeit nehmen, um Gott anzubeten, um das zu tun. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Du bist der Herzenskenner. Und Jesus, ich bitte dich, gib uns den Mut, dass wir unsere Herzen vor dir ganz öffnen, dass du wirklich in jeden Winkel schauen darfst. Bitte zeig du uns, wo wir Dinge vor dir noch, wo wir Dinge dir nicht hingegeben haben. Ich danke dir, dass eine große Belohnung drauf ist und ein großer Reichtum, wenn wir dir vertrauen, wenn wir mit dir gehen und wenn wir unser Herz dir ausliefern. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, erfüll du unsere Herzen. Und ich danke dir, dass wenn wir dich auf den Thron setzen, dass du die Dinge in unserem Leben regeln wirst, dass du Situationen verändern wirst, dass du unser Herz verändern wirst. Jesus, du bist der Größte, du bist der gute König, du bist der liebende Vater. Ich danke dir dafür. Danke, dass wir deine Kinder sind und mit dir leben dürfen. Führ uns auf deinem Weg. Amen.